HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Es begrüßt Sie ganz herzlich Nils Kaiser. Was ich noch zu sagen hätte, so heißt nicht nur eines seiner bekanntesten Lieder, so heißt auch seine Biografie. Und dass er noch jede Menge zu sagen hat, sehen wir daran, dass er heute zu mir in den Doppelkopf gekommen ist.
Herr Kaiser, ich grüße Sie.
Herzlich willkommen, Reinhard May.
Dankeschön.
Reinhard May, wir sitzen hier im Hauptstadtstudio in Berlin, im Schatten des Brandenburger Tores, direkt gegenüber des Reichstages. Als alteingesessener Berliner, der Sie sind, kommt man da überhaupt oft vorbei hier in Berlin Mitte?
Nee, eigentlich ist das so eigenartig in Berlin. Jeder bleibt irgendwie in seinem Viertel und ich bin am Rande von Berlin aufgewachsen. Und hierher begebe ich mich eigentlich nur an ganz großen Fest- und Feiertagen, nämlich wie heute, wenn wir miteinander sprechen. Oder natürlich, wenn man ins Theater geht, das Berliner Ensemble ist keine 500 Meter weit weg von hier und natürlich die anderen Theater, die Oper ist hier in der Nähe. Man kommt schon hierher, aber für mich als Nordberliner ist es immer ein Ausflug und es war auch heute wieder irgendwie eine Erlebnisreise, weil es sieht jedes Mal anders aus. Man hat natürlich so seine eingefahrenen Schleichwege, aber in Berlin wird so viel gebaut und immer noch sind so viel Umleitungen und immer noch ist jeden Tag etwas Neues und darum ist es für mich immer ein Abenteuer, mich wieder hier zum Hauptstadtstudio hinzubewegen und zu sehen, wie sich meine Stadt inzwischen wieder verändert hat.
Sie selbst wohnen draußen in Reinickendorf-Frohnau, ne?
Das ist richtig, der Bezirk heißt Reinickendorf.
Wie kriegt man da die Änderungen der Stadt mit?
Oh, genau.
Ist das eine Idylle oder?
Nein, keineswegs. Das ist zwar am Rande von Berlin, aber es ist durchaus integriert und ich denke jetzt also zum Beispiel, gerade weil Sie das sagen, wie kriegt man die Änderungen mit am Tag des, als die Mauer fiel, war dieser Vorort von Berlin in dunkles Blau gehüllt, weil alle Trabis über diese Nordstrecke reinkamen. Und ich weiß noch, wie unsere Kinder uns staunend und verblüfft und begeistert entgegenkamen und sagten, die ganze Straße ist voller Trabis, die ganze Straße ist voller Trabis. Nein, ich denke, jeder Berliner Bezirk, jedes Biotop hat die Wende und die Geschichte Berlins auf seine Art und Weise erlebt. Ich bin einfach da aufgewachsen, da groß geworden und deswegen sind die Veränderungen, die da stattgefunden haben, mir auch ganz besonders nahe gegangen. Aber tatsächlich, der Berliner sagt, wir gehen nach Berlin. Das heißt, oder der Randbezirkler, der Frohnauer sagt, wir fahren nach Berlin. Das heißt also nicht, wir gehen in die Stadt, sondern wir fahren nach Berlin.
Das ist durchaus auch eine weite Strecke, ne?
Ja, das sind,
Sie wohnen dort seit 1942, seit Ihrer
so
Geburt.
Ist es.
Und auch immer in derselben Straße.
Das nicht. Ich bin einmal mit meinen Eltern umgezogen, ungefähr 3 Kilometer Luftlinie von Schulzendorf her. Und dann bin ich aus dem Elternhaus umgezogen im Jahre 1972 in unser eigenes Haus und das ist 50 Meter von meinen Eltern weg. Das war also wirklich so, dass als meine Eltern noch lebten, konnten wir uns aus dem Küchenfenster und Wohnzimmer gegenseitig zuwinken. Und das war eine sehr schöne Zeit, weil meine Mutter kochte sehr gut und sehr gerne. Und ich sah also ein Winken an ihrem Esszimmer, dass sie es kommt rüber zum Essen. Einladung, die wir immer sehr gerne angenommen haben.
Und Reinhard May, Sie sind ja auch, wie man aus vielen Ihrer Lieder weiß, ein sehr familiärer Typ.
Das ist richtig.
Da passt das alles.
Und ein guter Esser.
Meine Generation ist in den 70er Jahren aufgewachsen und da gehörten die Lieder von Reinhard May auch automatisch mit dazu. Also man ist da gar nicht drum rumgekommen. Gute Nacht, Freunde. Das wird noch heute ganz oft zitiert, wenn man die Kneipe verlässt. Meinen Sie, dass dieses Zitat, dieses geflügelte Wort sich halten wird? Denn es geht dann ja weiter, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.
Ja
jetzt
gut,
bei
die Zigarette gibt es nicht mehr.
Ne?
Weil ich kann es genau sagen, vor 30 Jahren aufgehört habe zu rauchen. Ich habe dann oft gesungen, was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette, um die Geschichte ein wenig zu korrigieren. Ich denke schon, es gibt so ein paar Lieder, die begleiten einen ein ganzes Leben und das ist mir auch, ich freue mich darüber, aber gleichzeitig ist mir das auch immer, wenn ich schreibe, Ermahnung, weil ich mir sage, was du jetzt neu schreibst, mit ein bisschen Pech oder mit ein bisschen Glück, je nachdem, wie man es sieht, kann das ein Lied sein, dessen Refrain du noch in 20 Jahren um die Ohren gehauen kriegst. Also bitte sieh zu, dass du das ordentlich schreibst. Hier wird nicht geschludert, hier wird ordentlich gearbeitet. Vielleicht ist es für die Ewigkeit. Und so sitze ich tatsächlich zu Hause an meinem Schreibtisch und sage, schreib es bitte so, dass es dich gegebenenfalls auch überdauern kann oder dass man es dir gegebenenfalls wirklich jederzeit wieder vorhalten kann.
Haben Sie mit diesen Gefühlen auch über den Wolken komponiert?
Nee, ich habe einfach drauf losgeschrieben.
Das ist ja das erfolgreichste Reinhard May-Lied.
Ja.
Ist kürzlich erst zum 4. schönsten deutschen Lied überhaupt gewählt worden. Ne? und begleitet Sie jetzt wirklich schon ein, ja, zumindest ein halbes Leben lang. Ja. Singen Sie das dann auf der Bühne? Ich nehme an, das darf bei keinem Auftritt fehlen.
Och, also man muss es nicht übertreiben. Ich habe gesagt, das Lied, das kennen wir, Anfang des Konzerts, ich muss es heute nicht noch einmal singen.
Wird es nicht eingefordert dann?
Ja, aber ich habe ein verständiges Publikum, den ich klar machen kann, dass ich sage, Kinder, ich habe so viele neue Lieder geschrieben. Über den Wolken kennt ihr doch nun wirklich auswendig. Jeder mag es in der Pause still in sich hineinsummen, wenn er mag. Aber lasst mich was anderes singen. Und die Menschen verstehen es sehr gut. Und von Zeit zu Zeit singe ich es auch nochmal. Auf der letzten Tournee habe ich es gesungen, nachdem ich, glaube, 12 Jahre lang gesagt habe, wenn ich 2006 oder 2007 auf Tour gehe, dann singe ich es. Aber bis dahin ist Sendepause, jetzt hört euch was anderes an. Und jetzt habe ich auch eine Zeit lang Ruhe. Aber ich habe kein gestörtes Verhältnis. Ich mag das sehr gerne, bloß ich kann es eben einfach als bekannt voraussetzen und singe dann mit dem gütigen Einverständnis der Zuhörer was Neues.
Wie ist das Lied überhaupt zum Hit geworden? Das war ja, als das rauskam, war es nur die B-Seite einer Single.
Das war nicht mal eine Single, das war auf einem Album drauf, der dritte Titel auf der B-Seite. Also eigentlich wirklich ein Lied, das man vergraben hat. Wo wir gesagt haben, also kein Produzent hat daran irgendwelche Hoffnung geknüpft. Ich habe mir um solche Sachen sowieso nie irgendwelche Gedanken gemacht. Ich habe die Lieder geschrieben, weil ich Lust hatte, sie zu schreiben. Wo die nun hinkommen und was daraus wird, das entscheiden die Menschen, die es hören. Ich habe das Lied einfach geschrieben für ein paar Verrückte und mich, die irgendwie von der Fliegerei angefressen waren. Das ist ein kleinen Kindertraum, den ich immer hatte, zu fliegen und der mich eben bis in mein 30. Lebensjahr begleitet hat als Traum. Und da erst konnte ich es verwirklichen. Und ich habe ein kleines Lied darüber gemacht und nie damit gerechnet, dass das solche Ausmaße annehmen würde. Aber das ist auch wieder eine schöne Sache, weil es zeigt mir, dass es gar keinen Zweck hat, sich hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe jetzt einen Hit. Das kann einfach nur in die Hose gehen. Man darf einfach nur nach seiner Nase schreiben, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie man Lust hat zu schreiben. Und wenn man Glück hat, dann wird es ein großer Erfolg. Und wenn man weniger Glück hat, dann wird es eben keiner. Aber ein schönes Lied kann es trotzdem sein. Also es ist ein Lied, das mich sehr viel gelehrt hat, das mir letzten Endes meine Flugstunden und meinen Flugschein geschenkt hat. Ja, ein Lied, das mich mein ganzes Leben begleitet und ich komme gut damit klar.
Und Sie haben sich den Traum ja auch verwirklicht.
Das ist richtig.
Sie haben danach alle Pilotenscheine gemacht, die man als Privatmann machen kann.
So ist es.
Sie haben die dann irgendwann auch wieder zurückgegeben, ne?
Das ist richtig, aber dann habe ich wieder angefangen.
Jetzt haben Sie wieder.
Das ist,
die Leidenschaft irgendwie nicht?
Ein Kindertraum und ich dachte, nachdem ich wirklich alles erlebt hatte, über, unter, in den Wolken, auf der Erde, dachte ich so, jetzt brauchst du das nicht mehr. Und dann habe ich die Lizenzen einfach verfallen lassen. Und dann steht man doch irgendwie am Boden und sieht einem Kondensstreifen nach oder man hört irgendwo ein Brummen oder ein Hubschrauber kommt vorbei.
Und dann geht das Träumen und wieder los?
Dann geht die Sehnsucht wieder los. Mhm. Das hätte aber noch alles keine schlimmen Folgen gehabt. Ich habe dann einmal, weil ich eine sehr enge Buchung hatte, einen Flug chartern müssen und der Pilot hat gesagt, willst du nicht nochmal anfassen? Und dann habe ich das Steuerhorn in der Hand gehabt und dann war es passiert und dann, nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich mich angemeldet, habe gesagt, ich möchte meine Lizenzen zurück. Und jetzt gebe ich sie nicht mehr aus der Hand, bis mir eines Tages der Fliegerarzt sagen wird, Herr May, es ist besser in Ihrem und im allgemeinen Interesse, dass Sie jetzt am Boden bleiben.
Ist denn da überhaupt so viel Freiheit am Himmel noch, wie in dem Lied gesungen wird? Oder wird es da nicht auch immer enger?
Natürlich, da ist es sehr eng und vor allen Dingen ist es sehr reglementiert. Und das ist auch gut so, weil wir müssen sehen, dass wir alle aneinander vorbeifliegen. Und es sind wirklich sehr kluge Regeln, die auch jeder einhält. Ganz anders als auf der Erde. Niemand würde auf den Gedanken kommen, in der Luft, wenn einem der Lotse sagt, bitte fliegen Sie nicht schneller als 120 Knoten, zu sagen, oh, ich fliege jetzt lieber 125 oder 130. Man hält sich an die Regeln und deswegen ist es auch sicher sicherste Art,
sich vorwärts zu bewegen. Man überholt auch nicht rechts, oder?
Nein, aber es gelten zum Beispiel im Sichtflug die Regeln rechts vor links. Also okay. Man muss schon aufpassen und rausgucken. Man muss die ganze Zeit hellwach sein. Mhm. Und das ist eigentlich auch mit das, was mich daran fasziniert.
Reinhard May, zwischenzeitlich sind Sie auch umgestiegen. Sie haben auch den Bootsführerschein gemacht. Sie könnten jetzt auch mit dem Schiff nach New York fahren, wenn Sie wollten.
Wenn ich genug Zeit hätte und mir jemand...
Haben Sie also nicht nur so einen Hang zum Himmel, sondern auch einen zum Meer?
Ja, ich habe generell, glaube ich, einen Hang zu allem... was kleine Jungs mögen. Also es ist wirklich wahr. Ich habe,
Porsche gehört, glaube ich, auch dazu.
Das ist abgehakt.
Okay.
Aber das gehörte dazu. Meine Mutter hat mich, als ich klein war, hier in Berlin mit auf die AWUS genommen, zum AWUS-Rennen. Das war ein Rennen, das tatsächlich hier in der Stadt stattfand, ein Rennen auf einer innerstädtischen Rennstrecke. Und das hat mich sehr fasziniert. Und da gewann immer ein Auto, das hieß Porsche. Und dafür war mit mir klar, damit war für mich klar, als ich 8 war, es musste irgendwann ein Porsche sein. Und Kinderträume setzen sich wirklich fest. Und als ich dann irgendwann kurz vor erwachsen war, habe ich gesagt, jetzt muss es sein. Und es war auch eine schöne Zeit, wunderbar. Ich habe die Technik geliebt. Und dann habe ich mich genauso, nachdem ich einmal gesehen hatte, was das ist und mich intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, gesagt, so, jetzt kommt wieder was anderes. Aber ich liebte es immer und ich liebe es immer noch, mich mit Technik auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das, was mich an der Fliegerei oder an den Booten oder an Autos oder Motorrädern immer fasziniert hat, was mich an Computern fasziniert. Ich bin ein Technikfreak, ich bin ein Spielkind und liegt vielleicht alles daran, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo es nicht so wirklich dicke ging und ich keine elektrische Eisenbahn hatte. Und ich glaube, ich muss mein ganzes Leben lang nachholen, dass ich keine elektrische Eisenbahn habe. Das geht mir bis auf den heutigen Tag so.
Aber in der Musik toben Sie das nicht so aus. Die ist doch immer recht akustisch. Die neue Platte ist eine Gitarrenplatte. Ne?
Das stimmt. Ja.
Es sind fast nur Gitarren zu hören.
Das ist richtig. Ich bin da auch jemand, der sehr gerne ausprobiert und über viele Jahre habe ich mit meinem Freund Manfred Leuchter, der die Lieder arrangiert und auch produziert, in Zusammenarbeit alles ausprobiert, was es an anderen Musiken gab, an anderen Instrumenten, die zu meinen Liedern passen könnten. Und das war alles und ist auch alles sehr schön und aufregend. Aber irgendwann habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal wieder eine, ja, unplugged war ich eigentlich immer, aber jetzt möchte ich wirklich mal wieder eine reine Gitarrenplatte. Und wir sind da rangegangen und dann wurde es auch wirklich ganz automatisch, ohne dass wir uns gezwungen haben oder dass wir uns hätten was verkneifen müssen, ist es wirklich eine Gitarrenplatte geworden mit vielen verschiedenen Gitarristen, die mitgemacht haben. Das war ganz aufregend, die Leute ins Studio zu holen und alle spielen auf einem Klangkörper mit 6 Saiten und irgendwie ist das alles dasselbe Instrument, aber jedes klingt so unterschiedlich und es kommen so verschiedene Klangfarben zustande. Es war ein schönes, aufregendes Experiment. Ich hatte einfach Lust, es mal ganz bescheiden und still und leise zu machen.
Und jetzt haben Sie sich ausgerechnet für den Doppelkopf das Lied rausgesucht, wo das alles ganz zutrifft, wo noch viel mehr Instrumente drauf sind.
Ja, das stimmt. Das ist
eine Whistle und ein Akkordeon.
Ja, das es ist auch ein lautes Lied wahrscheinlich. Vom Thema her geworden oder es geht einfach
Es ist um eine Fischerballade oder ein Meereslied, ne?
Also
das Thema ist wieder das Meer.
Ja, ganz sicher. Und es ist eine Geschichte, die sich wirklich so abgespielt hat in Frankreich. Der eine oder andere hat es sicher mitgekriegt. War vor 2 oder 3 Jahren wirklich ein großer Boss, der gesagt hat, ich will jetzt Hochsee angeln und ist mit einem kleinen Fischer bei schlechtem Wetter rausgefahren und das Lied erzählt, wie es ausging. Es ist eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, weil einfach wieder sich gezeigt hat, wie eben ja, die Mächtigen die Kleinen unter Umständen in die Knie zwingen. Und mein Herz ist natürlich auf der Seite des Fischers.
Also ein richtiges Thema für eine klassische Ballade. Der Fischer und der Boss mit Reinhard May.
Er lehnt am Ruderhaus und sieht über den Bug den wehenden Schaumkronen nach und folgt dem Wolkenflug. Der Kutter liegt im Hafen vorn und achtern gut verteut. Ein Tief überm Atlantik, da kommt starker Tobakoi. Er fährt bis zu den Färöern, kennt das Revier genau. Er fährt für Butt und Märsche, für Lachs und Kabeljau und manchmal für Touristen zum Dorschangeln ein paar Meilen, die ihn gut bezahlen und den Weg rumstehen und sich an Land langweilen. Aber bei diesem Wetter.
Der Fischer und der Boss von und mit Reinhard May, zu hören hier im HR2 Kultur Doppelkopf mit Nils Kaiser. Reinhard May sitzt mir gegenüber und ich habe ganz viele Fragen zu diesem Lied, denn wir haben eben, während die Musik lief, schon drüber gesprochen. Ich habe gefragt, warum ist da der Sturm nicht zu hören, das Meeresbrausen, da geht ein Schiff unter, da könnte man doch musikalisch viel dicker auftragen. Das haben Sie gar nicht gewollt.
Nein, ich glaube, es ist ein Aufbau in dem Lied. Wir fangen verhältnismäßig leise an und dann wirklich, wenn es dramatisch wird, dann kommt eine E-Gitarre und die wird so laut angeschlagen, dass es eben zerrt. Ich denke, das ist die Proportionen sind gewahrt. Jetzt noch mehr Dramatik durch irgendwelche Geräusche oder so da reinzubringen, das wäre einfach eine Nummer zu dick gewesen. Dann tritt auch die Erzählung zu weit in den Hintergrund und ich bemühe mich immer, wenn ich im Studio bin, und der Manfred gibt mir da auch immer weise Ratschläge, ja, nicht zu pathetisch zu werden. Das kann leicht passieren, wenn man sich so in Rage gesungen hat und wirklich die Geschichte nochmal miterlebt, die man da geschrieben hat, dass man wirklich eine Nummer zu viel Gas gibt. Und da versuche ich immer mit gebremstem Schaum vorzugehen. Ich weiß, dass ich früher zum Beispiel in meinen ganz frühen Platten immer das Gefühl hatte, dass ich was tun muss fürs Geld. Dass ich bin dahin bestellt und ich singe heute was ein und ich habe das mit einer Kraft und mit einer Werbe getan, als ob ich direkt bei den Leuten durch eine Glasscheibe singen müsste, dass sie mich noch hören, wenn ich auf der Straße bin. Ich habe gebrüllt, ich habe wirklich urlaut von mir gegeben. Ich höre das gerne. Manchmal, wenn ich einen alten Text abhöre oder ein Buch korrigiere, wo ein Text drin steht, dann höre ich mir meine alten Sachen nochmal an und dann sitze ich da und muss schmunzeln und freue mich über den jungen Mann, der nicht nur 100%, sondern der 150% Energie gegeben hat. Inzwischen weiß ich, dass man Dramatik und Spannung auch erzeugen kann, indem man eben besonders zurückhaltend oder mezzo voce singt.
Was ist sonst noch anders? Wie unterscheiden sich die neuen Reinhard May-Lieder von den alten?
Ja, ich glaube, es ist einfach
perfekter geworden vielleicht.
Ich habe mir Mühe gegeben, perfekt zu sein, ja, oder mich.
Sie nehmen sich auch viel mehr Zeit, um eine Platte aufzunehmen.
Das ist richtig. Ich nehme mir viel Zeit. Es gibt auch nichts, was daneben zählt, wenn ich mich zurückziehe, um zu schreiben. Dann ist das meine Hauptaufgabe und da gibt es keine Auftritte dabei, da gibt es keine Konzerte in der Zwischenzeit. Ich gehe kaum aus dem Haus und schließe mich wirklich ein, begebe mich in Klausur. Das ist auch eine sehr lustvolle und auch eine sehr schöne Phase, wenn ich schreibe, weil man fängt jeden Morgen mit einem leeren Blatt Papier an und wenn man Glück hat und sich gut konzentriert hat den Tag über, dann steht am Abend etwas und vielleicht sogar etwas Sinnvolles auf dem Papier. Also ich
Sie komponieren sehr und schreiben aber auch nach einem richtigen Ordnungsprinzip. Ne? Sie fangen immer am 1. September alle drei Jahre an, Lieder zu schreiben.
Ja.
Und das Studio schon 2 Jahre vorher gebucht.
3 Jahre.
3 Jahre vorher entsprechend.
Alle wissen vorher Bescheid. Das ist sehr wichtig, weil ich sehr gerne mit...
Das heißt, Sie müssen dann aber auch ran.
Ja,
Sie haben sozusagen eine Verabredung, ein Date mit den Musen.
Eine Verabredung mit mir selbst.
Okay.
Ich bin...
Warum dieser Ordnungssinn da
dabei? Ja, weil ich eher ein unordentlicher Mensch bin. Und ich denke, wenn ich mir nicht diesen Fahrplan machen würde, wenn ich mir nicht selbst dieses Raster geben würde, dann würde ich mich verzetteln und würde durcheinander kommen. Ich habe früher, eben zu Beginn meiner Sangeslaufbahn, sehr... Das war auch gut, aber es war eben eine Sturm- und Drangzeit und da ging alles durcheinander. Da habe ich heute eine große Reise gemacht, übermorgen ein Konzert, übermorgen ein Lied geschrieben oder angefangen und habe mich völlig dabei verzettelt. Und vielleicht sind es die Kinder, die mich haben, nicht ordentlicher, aber regelmäßiger werden lassen. Weil Kinder brauchen einen ganz festen Tagesablauf und den diktieren sie. Und dann muss der Erwachsene, dann muss das Elternteil sich dem anpassen und muss seinen Zeitplan und seinen Stundenplan auf das Kind abstellen. Und ich glaube, also die Kinder haben mich erzogen.
Diese Regelmäßigkeit ist dann auch ein Antriebsmittel, wenn ich das richtig verstanden
habe. Das ist richtig.
Sonst gibt es vielleicht gar nicht alle 3 Jahre eine neue Reinhard May CD.
Es ist bei dem, wenn ich sage, alle 3 Jahre, ist auch so das Gefühl dabei, ich würde gerne mal wieder was schreiben. Und nicht, dass irgendwann der Zwang ist, oh, du müsstest mal wieder was schreiben, du solltest mal wieder was schreiben. Das permanent schlechte Gewissen, was ich sonst hatte. Jetzt habe ich Zeit, mich richtig darauf zu freuen, mich vorzubereiten, mit den Hufen zu scharren und zu sagen, ich will endlich schreiben. Es ist aber noch nicht so weit, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Und ich sammle inzwischen Ideen und notiere alles und freue mich auf den Augenblick, wo das mit dem Schreiben wieder
losgeht. Das ist vielleicht auch ein guter Trick. Man will und
Na klar, das Ganze
hält sich aber selber noch zurück, um es dann irgendwann explosionsartig rauszulassen.
Ich glaube, das ganze Leben ist ein sich selbst überlisten und ich erinnere mich oft an den Esel, dem man an der Angel eine Karotte vor die Nase hält und er läuft ewig dieser Karotte hinterher, nur dass ich selber der Esel bin und mir selber die Karotte vor die Nase halte.
Wie würden Sie die Musik, die Sie machen, bezeichnen? Ist das Liedermacherei oder sind Sie eher ein Chansonnier? Sie kommen ja auch sehr vom französischen Chanson her.
Ich glaube, das ist beides okay. Liedermacherei auf alle Fälle, weil eben ist das Handwerkliche dabei wirklich im Vordergrund steht, dass sich hinsetzen, ein Werkstück beginnen und zu sagen, ich arbeite jetzt so lange daran, bis es mir handwerklich in Ordnung erscheint, bis ich damit zufrieden bin oder bis ich das Gefühl habe, ich habe so gut gearbeitet,
also wie deshalb es der Liedermacher, das klingt so ein bisschen nach Handwerk.
Ja, das ist.
Sie haben das auch mal mit der Arbeit eines Zimmermanns verglichen.
Ja, genau. Ich kann das sehr gut beurteilen, weil mein Sohn ist Zimmermeister und ich sehe, wie er mit einem Werkstück umgeht. Das erinnert mich sehr daran, wie ich mit einem Lied umgehe. Ich schleife, ich hoble. Manchmal zu Anfang muss man auch ein bisschen hämmern und etwas gröbere Werkzeuge ansetzen. Aber nachher ist es wirklich ein Schleifen, ein Liebkosen des Werkstückes, bis man es nachher fertig hat und sagt, gut, jetzt kann ich mich damit identifizieren.
Ich habe immer das Gefühl, beim Schleifen und Hobeln geben Sie sich bei den Reimen etwas mehr Mühe als im Rhythmus, bei der Betonung der Sprache.
Das ist richtig.
Ja?
Das ist, glaube ich, fast schon eine Form von Handschrift geworden. Es ist ja bekanntermaßen in der deutschen Sprache nicht ganz einfach zu reimen, weil es längst nicht so viele Reime gibt, wie die Engländer in ihrer Sprache haben oder die Franzosen. Also wir müssen da schon sehr genau hingucken. Aber ich liebe Reime, ich mag es zu reimen. Und manchmal stehen sich Reime, Ideen und Versmaß oder Rhythmus ein bisschen gegenseitig auf den Füßen. Und ich möchte auf die Idee nicht verzichten, ich möchte auf den Reim nicht verzichten. Also mache ich beim Versmaß manchmal schon ein paar Klimmzüge und ist inzwischen fast sowas wie ein Markenzeichen geworden.
Es holpert dann so ein
bisschen. Genau. Ne? Ja, genau.
Was ist denn, wenn ein Lied entsteht, immer zuerst, also die klassische Frage?
Immer der Text. Ich habe vielleicht in meinem Leben dreimal mit einer Melodie angefangen, die mir irgendwie zugeflogen war oder die ich nicht mehr losgeworden bin. Aber normalerweise ist es der Gedanke, Mensch, darüber möchte ich mal ein Lied schreiben. Oder es fällt einem ein Spruch ein. Oder man macht eine Beobachtung und sagt, darüber muss ich jetzt schreiben.
Ein Lied ist wie eine spanische Herberge, haben Sie einmal gesagt. Ja. Was bedeutet das denn?
Es gibt ein Sprichwort im Französischen, das ist wie in einer spanischen Herberge. Eine spanische Herberge stellt man sich also in Frankreich so vor, da ist gar nichts. Aber wenn Sie Ihr Stullenpaket mitbringen und Ihre Isomatte, dann haben Sie es sehr bequem da drin und haben auch was Nettes zu essen.
Und das ist das, was Ihre Zuhörer machen sollen mit Ihren
Liedern? Im Prinzip ja. Jeder kommt und hört ein Lied und hört eigentlich seine eigene Geschichte da drin. Er sieht ganz andere Bilder bei den Bildern, die ich schildere. Und das finde ich eigentlich wunderbar, dass Leute oftmals ganz, ganz andere Dinge in den Liedern finden, als ich reingeschrieben habe. Man gibt einen Raum vor, eine Spielwiese, einen Platz für die Fantasie, wo die Leute ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Fantasie aufsteigen lassen können. Und im Grunde genommen, wenn ich 3000 Leute im Saal habe und ich singe ein Lied, möchte ich meinen, es gibt 3000 verschiedene Empfindungen in diesem Lied.
Trotzdem redet man ja, wenn man über Liedermacher spricht, meistens über die Texte. Stört Sie das? Würden Sie gerne mal mehr über die Musik sprechen?
Nö.
Ich hatte aber noch eine Frage.
Ja, ich höre.
Ich habe mir in den 70ern mal dieses Songbuch gekauft. Wie hieß es? Von Anfang an.
Ja.
Das wird ja, glaube ich, auch immer erweitert.
Ja.
Da sind alle Songs, die Reinhard May geschrieben hat, drin. Und da wird einem dann auch das May-Picking erklärt.
Ja.
Können Sie uns das mal erklären, das May-Picking? Ist das etwas, was Sie erfunden haben oder was Sie bevorzugt anwenden?
Nein, das ist etwas, was ich durch Zufall erfunden habe. Aber das Penicillin ist auch durch Zufall erfunden worden und viele andere Sachen. Das ist einfach eine Abfolge von das Zupfen Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und es gibt verschiedene Pickings, eben Zupfmuster. Und ich denke, dass ich ein Zupfmuster von Phil Ox, einem amerikanischen Folksänger, lernen wollte und dabei einen Fehler gemacht habe. Und dann bin ich irgendwann bei meinem eigenen Picking gelandet. Und das begleitet mich von da an. Ich könnte es ohne eine Gitarre in der Hand zu haben gar nicht machen. Aber man setzt sich hin,
nimmt
die Gitarre in die Hand.
Also Also der Sound der Studiotische hier im Hauptstadtstudio in Berlin ist sehr gut.
Sehr geeignet.
Wir wurden auch vorher von der Technik gewarnt, dass wir ja nicht auf den Tisch hauen sollen. Aber so kamen diese Tische doch mal jetzt zu einem guten, sinnvollen Einsatz. Also ja, das war das
My-Picking. Das ist das My-Picking.
Haben das auch schon andere übernommen?
Ich denke ja, weil es in dem Buch drin steht, wenn es Leute gibt, die meine Lieder nachsingen, werden sie sich angeeignet haben. Aber das Witzige und das Schöne daran ist, dass es sich auch bei jedem etwas anders anhört. Es ist wirklich wie eine Handschrift. Ich habe meine, wie Sie, wie jeder von uns, seine eigene Handschrift entwickelt. Und die hat man auch beim Gitarrespielen. Vorhin sagte ich, als wir die vielen verschiedenen Gitarristen im Studio hatten, das waren klassische Gitarristen, da waren E-Gitarristen dabei. Sie spielen im Grunde genommen alle dasselbe Zeug und trotzdem klingt es so grundverschieden, weil jeder seine eigene Handschrift mitbringt. Und infolgedessen bin ich sicher, dass es hunderte von Varianten vom My-Picking gibt. Aber es ist schön, dass irgendwann einer gesagt hat, Mensch, das ist das My-Picking. Also ich habe mein eigenes Picking oder wie Loyaux sagen würde, ich habe jetzt was Eigenes.
Hannes Wader ist ein alter Weggefährte von Ihnen.
Ja.
Wendet er auch das My-Picking manchmal?
Nee, der hat sein eigenes Picking. Er ist ein wunderbarer Gitarrist. Ich habe ihn gerade neulich hier wieder in der Hochschule der Künste in Berlin erlebt mit einem Konzert. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, meine Güte, was spielt dieser Mann schön Gitarre. Und er spielt es auf sehr verschiedene Art und Weise. Er spielt Stahlseitengitarre, ich spiele Nylonseitengitarre, also da unterscheiden wir uns schon. Und er spielt mit Fingerpicks, das sind dann also für die Nicht-Gitarristen unter uns, das sind Plastik- oder Metallteile, die man sich auf die Finger setzt und mit denen man die Saiten anreißt. Ich spiele mit den Fingernägeln. Was auf Nylonsaiten geht, auf Stahlseiten, würden sie sich zu schnell abnutzen.
Klingt das dann folkiger, was Hannes Wader macht?
Kann man ja, so durchaus. Sagen, ja? Und es klingt natürlich eben wirklich metallischer. Es ist, es ist eine ganz andere Klangcharakteristik. Aber er spielt eben diese Stahlseitengitarre nicht nur mit Picks, sondern er spielt sie auch mit den Fingerkuppen. Und das ist also eine Geschichte, damit ist er, glaube ich, alleine auf der ganzen Welt. Denn nicht mit Fingernägeln angerissen, sondern mit rauen Fingerkuppen. Wir würden alle Blutblasen an den Fingerkuppen kriegen, wenn wir das nachmachen würden.
Hornhaut
aber eben
jetzt,
durch seine Routine, durch das viele Spielen. Und das klingt auch sehr schön. Und dann spielt er plötzlich auch sogar Sachen mit dem Plektrum. Also es ist ganz ungewöhnlich, die vielen verschiedenen Gitarrenklangfarben, die der Hannes da auf der Bühne gezeigt hat. Schwer beeindruckt.
Was für ein Lied haben Sie von ihm rausgesucht?
Es ist an der Zeit. Das ist ein Lied, muss ich, sage ich, unumwunden, wenn ich das im Radio höre. Und gerade in dieser Zeit, wo wir in Afghanistan sind, müsste man es eigentlich jeden Tag hören. Wenn ich dieses Lied am Radio höre, muss ich rechts ranfahren, weil ich weinen muss.
Weit in der Champagne, im Mitsommergrün, dort, wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht nur zittern. Und jemand hat die Zahl 1916 gemalt. Und du warst nicht einmal 19 Jahre alt.
Sie hören HR2 Kultur. Hier ist der Doppelkopf mit Nils Kaiser. Und das eben war Hannes Wader mit Es ist an der Zeit. Hannes Wader, der auch in der Kneipenszene Berlins musikalisch groß geworden ist. Genauso wie mein Gast Reinhard May, der dieses Lied eigentlich genauso gut hätte singen können, oder? Das wäre ein Lied, das auch zu Ihnen passt.
Ich wünschte, ich hätte es gesungen. Ich mag es sehr. Es ist eins von den, von den Liedern, die mich bestimmt für den Rest meines Lebens begleiten. Und es geht mir sehr nahe. Ich mag es sehr gerne. Und ich beglückwünsche Hannes und ich freue mich, dass er mein Freund ist und dass er dieses Lied gemacht hat.
Der Musikkritiker von der Frankfurter Rundschau, Hans-Klaus Jungheinrich, hat mal geschrieben, Reinhard May kann man entweder nur mögen oder nicht mögen.
Besser ist mögen.
Also er polarisiert wohl schon irgendwie. Es gibt Leute, die finden das toll. Das sind sehr viele. Sie haben immer noch ein sehr großes Publikum.
Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Das ist ganz...
Wobei ich noch dazu sagen muss, er schreibt dann in Klammern, aber eigentlich muss man ihn mögen.
Na siehst du.
Woher kommt diese Polarisierung? Entweder ja oder nein?
Es ist vielleicht so in den frühen 70er Jahren, als alles wirklich sehr in Kategorien eingeteilt wurde, irgendwann mal eine Kategorie geschaffen worden, den darf man nicht gut finden. Oder das ist nicht cool oder das ist nicht angesagt.
Der war zu nett, der Reinhard May.
Genau. Und sowas bleibt lange haften. Und solche eigentlich Vorurteile werden auch gerne vererbt. Und sowas jetzt durchs Internet gewinnt sowas natürlich so eine Aussage Ewigkeitscharakter, weil solange wie die Daten irgendwo in den Rechnern abgespeichert sind, werden sie immer wieder auftauchen. Aber es ist klar, es gibt auch Leute, die ich mag und andere, die ich nicht mag. Ich finde, das ist eine feine Sache, dass wir nicht alle denselben Geschmack haben, und ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man eben nicht in meinem Konzert sein möchte, solange wie noch Leute da sind, die dort gerne sitzen möchten.
Darf ich nochmal zwei Dinge zitieren, die
Klar.
ich gefunden habe, die jetzt in den Bereich der Kritik gehören? Vielleicht können Sie ja kurz sagen, wie sowas wohl zustande kommt oder sich auch verteidigen. Ja. Das sind solche Stichworte wie, er ist der Prophet eines harmlosen Glücks oder der Sänger des allzu gutmenschlichen. Was meinen die Kritiker damit oder wie kommen die da drauf?
Ich glaube, sie haben Formeln gesucht, die griffig sind, und sie wollten einfach was schreiben. Es stimmt einfach nicht. Es ist nicht das harmlose Glück. Und was war das andere?
Der Sänger des allzu Gutmenschlichen. Der Gutmensch. Sind Sie ein Gutmensch?
Ich finde, das Wort ist eigentlich eine Beleidigung. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Wenn die Leute, die sich die Mühe nicht machen wollen, gute Menschen zu sein, das als Gutmenschentum abhalftern wollen, kann ich nichts dagegen sagen. Ich bemühe mich, tatsächlich ein guter Mensch zu sein. Ich möchte, wenn ich von diesem Erdball abtrete, zumindest an der Position, an der mich die Vorsehung hingesetzt hat, einen besseren Platz hinterlassen als der, den ich vorgefunden habe. Den Vorsatz habe ich einfach. Und ja, das heißt, ich will gut sein, ich will, wenn ich kann, glücklich machen.
Dann ist mir noch etwas aufgefallen, als ich auf Ihrer Homepage war. Sie haben wirklich was dagegen unternommen, dass im Internet über Sie Dinge verbreitet werden, die nicht stimmen, also Falschinformationen. Die sind anwaltlich untersagt worden.
Ja, es ist einfach, es waren verleumderische Sachen.
Ja.
Und
es gibt, glaube ich, auch gar keine einzige Reinhard May-Fanseite mehr, außer ihrer eigenen.
Nein, das Problem bei dieser Geschichte war, dass jemand unter meinem Namen eine Seite eingerichtet hat.
So,
und man hat das Namensrecht. Mhm. Und es kann jeder über mich schreiben, natürlich, was er will. Und absolute Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, alles gerne. Aber nicht signiert Reinhard May. Als Reinhard May kann nur ich, ist ganz klar, kann nur ich sprechen und nur ich auftreten. Und das haben wir einfach damit durchgesetzt. Etwas anderes könnte man auch mit dem gewieftesten Medienanwalt nicht durchsetzen. Wenn einem etwas nicht gefällt, kriegt man das nicht gestrichen. Mhm. Sondern es war eben wirklich ein Urheberrechtsverstoß und ein Verstoß gegen das Namensrecht.
Wie ist es mit Coverversionen? Die kann man auch nicht verhindern.
Kann man nicht verhindern. Man kann sich...
Würden Sie manche gerne verhindern?
Ja. Man möchte in die Tischkante beißen.
Bei was zum Beispiel?
Natürlich bei Über den Wolken.
Sie meinen wahrscheinlich Dieter Thomas Kuhn.
Genau. Kann man nichts gegen machen, solange wie...
War das nicht witzig? Der hat da was, was hat er daraus gemacht?
Ja, natürlich, der hat etwas ganz anderes
daraus gemacht. Karibikmäßiges, ne?
Ja, aber es ist
heftige,
eben...
Heftige, drängende Rhythmen.
Ich habe wirklich mein ganzes Musikerleben... habe ich versucht, gegen den Schlager anzugehen, etwas, eine Alternative zu bieten. Und dann kommt irgendjemand und macht aus einem Lied etwas, was sehr schlagermäßig klingt. Das ist schon verdrießlich. Aber genauso gut, ich muss mich deswegen nicht schämen und deswegen mag ich mein Lied trotzdem. Man hätte aus dem Erlkönig von Goethe genauso gut, wenn man einen solchen Rhythmus drunter legt, auch ein sich schlagerhaft anhörendes Lied machen können. Also es ist eben, man kann nichts dagegen tun. Solange wie die Musik beibehalten wird, die Melodielinie und der Text unverändert ist, kann sich der Autor auf die Hinterbeine und auf die Vorderbeine stellen. Er muss es zulassen.
Wie ist es mit Parodien?
Das kommt drauf an. Wenn sie witzig sind, gerne. Ich finde, wenn man gut parodiert wird. Es gibt eine von Till und Obel, die ich mal gesehen habe, die fand ich sehr witzig. Und vor allen Dingen, wenn dazu noch kommt, wie sie sich meine Eigenarten abgeguckt haben. Eben die eigenartigen Betonungen oder auch den Gestus, das Wackeln mit dem Kopf. Das sind auch Sachen, die mir eigentlich einen Spiegel vorgehalten haben und haben gesagt, sag mal, Alter, sag dich zu mir selbst, was machst du eigentlich beim Singen mit deinem Kopf? Halt doch einfach mal die Birne still. Es hat mir was gebracht.
Sie haben quasi Regisseursarbeit geleistet.
Genau so ist es. Also ich denke, Parodien, wenn sie witzig ist, wunderbar.
Also da stehen Sie dann auch drüber.
Na klar. Ich meine, ich bin auch jemand, der gerne mal austeilt. Und wer austeilt, der muss auch schon mal einstecken können.
Reinhard May, der 65. Geburtstag steht vor der Tür. Am 21. Dezember ist es soweit. Mit welchen Gefühlen sehen Sie diesem Datum entgegen?
Sehr gelassen. Sehr gelassen. An diesem Tag wird eine kleine Rente fällig, denn ich habe Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt und von diesem Tag an kriege ich, aber bescheiden, ich war kaufmännischer Lehrling und habe eine Zeit lang in der Firma gearbeitet und so ein ganz klein bisschen Rente kriege ich ab dem 65. Es ist ein Tag, der genauso viel Bedeutung hat wie alle anderen 365 Tage in diesem Jahr und im nächsten. Es ist ein Tag wie jeder andere.
Also es ist keine Hürde. Oft empfindet man ja.
Also ich glaube, als Kind war ich sehr, sehr wild auf meine Geburtstage. Geburtstage war was Wunderbares bis zum 18. Geburtstag, weil ich wollte unbedingt einen Führerschein haben. Führerschein war für mich wirklich, seit ich denken kann, das Allerwichtigste. Als ich 18 war, habe ich aufgehört weiterzuzählen. Dann kam nochmal der 30., weil eben das Sprichwort war, traue keinem über 30. Und ich dachte, meine Güte, wie mag es dir ergehen, wenn du jetzt selber 30 wirst? Seitdem ist das völlig wurscht. Aber ich freue mich, dass ich überhaupt schon mal so alt geworden bin.
Also Sie blicken nach vorne.
Natürlich. Ich möchte auch keinen Tag jünger sein. Ich habe.
Sie würden nicht nochmal 64 sein wollen.
Auf keinen Fall. Ich habe vor kurzem in alten Videos gekramt von mir und ich habe gesehen, wie das war mit ganz glatter Haut und mit schwarzen Haaren. Und ich habe den jungen Mann gesehen und habe gesagt, witzig, wunderbar, aber bitte nicht nochmal.
Und jetzt, wo Sie Rente kriegen, Reinhard May, wird auch ans Aufhören gedacht?
Nein, es ist nicht genug Rente. Ich habe gesagt, es ist nur ein ganz kleines bisschen. Es ist eine symbolische Rente und über die freue ich mich. Nein, natürlich gar nicht.
Also es wird weitergehen im Dreijahresrhythmus, eine
gerne.
Schallplatte, eine Tournee.
Gerne, solange wie ich das irgendwie durchhalten kann, wie ich die Kräfte dazu habe, solange wie ich stehen kann. Und
Sie wollten immer mal das perfekte Chanson schreiben.
Ja, ich bin auf dem Wege.
Ist das schon passiert?
Nein, natürlich nicht. Sonst könnte ich tatsächlich aufhören.
Werden Sie das vielleicht im Alter von 105 schreiben? Denn ich habe gelesen, mit 105 wollen Sie tot auf der Bühne umfallen.
Ja, genau. Mit 105, weil meine Frau dann 100 wird. Das wäre schön, wenn ich natürlich, aber so viel kann ich nun wirklich nicht von der guten Fee verlangen. Aber nett wäre es tatsächlich, also Nachschreiben des perfekten Chansons auf der Bühne tot umzufallen. Herzlich gerne.
Also so fit, wie Sie hier vor mir sitzen, das gefühlte Alter ist bestimmt wesentlich jünger, oder? Ich meine nicht als 105, aber als 65.
Ich weiß, dass ich 65 bin. Aber ich versuche durch gesundes Trinken, gesundes Essen, gesundes Laufen.
10 Kilometer am Tag, das schafft auch nicht jeder in dem Alter.
Man muss rechtzeitig damit anfangen, dann geht das.
Die neueste Platte, aus der wollen wir noch ein Lied hören. Das ist nicht das perfekte Chanson, denn sonst wäre es ja schon geschrieben. Aber Sie müssen es trotzdem wohl ganz gut finden, denn Sie haben es rausgesucht als Rausschmeißer für unsere Sendung. Es ist der Titelsong, der heißt Bunter Hund. Bunter Hund, das ist jemand, den man überall kennt.
Genau.
So wie Ihr Freund, der Liedermacher Klaus Hoffmann zum Beispiel sagt, mit dem Reinhard kann man nirgendwo hingehen, der wird immer gleich erkannt, der kann sich nicht verstellen, der ist immer so wie auf der Bühne. Warum heißt das Lied Bunter Hund?
Genau, meine Frau hat dieselben Worte auch gesagt, meine Güte, mit dir kann man ja nirgendwo hingehen, an jeder Straßenecke erkennt dich immer. Ich freue mich darüber.
Gut, und den Reinhard May, den werden Sie jetzt sicher auch akustisch gleich wiedererkennen. Bunter Hund von Reinhard May. Vielen Dank, dass Sie hier im Doppelkopf waren.
Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft.
Am 21. Dezember vielleicht mal dran denken. Reinhard May, 65. Geburtstag. Von mir schon mal herzlichen Glückwunsch.
Danke, Nils.
Es verabschiedet sich Nils Kaiser.
Ich bin ein bunter Hund, ich bin ein bunter Hund. Meine Schnauze ist eiskalt, doch mein Gebiss ist gesund. Ich bin ein bunter Hund. Ich bin kein Kuscheltier, ich bin ein Straßenköter. Ein amtlich anerkannter Schock schwerer Nöter. Ein aktenkundiger Tagedieb in allen Gassen. Ich fasse, wenn's mir passt, doch ich bin nicht zu fassen. Von jedem Pförtner in der ganzen Stadt verflucht. Von allen Heimsuchungen heimgesucht. Von Schlägen ist mein Rücken wund. Ich bin ein bunter Hund. Ich bin ein bunter Hund, ich bin ein bunter Hund. Ich habe einen Migrationshintergrund. Ich bin ein bunter Hund.